Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zur 109. Ausgabe des Podcasts. Heute ist der 18. Oktober. Ich bin Luca Vollgraf und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute gibt es wieder zwei lokale Themen für euch und einen Aufreger aus dem Castrop-Rauxler Sport. Als erstes rede ich mit unserem neuen Kollegen Teve Schäfer über den großen Dachstuhlbrand an der Wartburgstraße. Wir waren zusammen vor Ort. Mit Fabian Hollnorst spreche ich anschließend über eine Schulklasse vom EBG, die beim Klassenausflug aus dem Zug geworfen wurde. Den Abschluss macht Lars Biermann, der einen etwas kuriosen Aufreger mitbringt. Die Spielvereinigung Schwerin hat ihren Trainer rausgeworfen. Und das als Tabellenführer. Bevor es soweit ist, kommen wir aber nun erstmal zum kurzen Nachrichtenüberblick. Insolvenz angemeldet. Zweirad Schmitz, das große Rad- und E-Bike-Center an der B235, das viele von euch mindestens vom Vorbeifahren kennen, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Aber kein Grund zur Panik. Der Insolvenzverwalter verspricht, dass der Plan ist, weiterzumachen. Für Kundinnen und Kunden werde sich erstmal nichts ändern. Krankenhäuser klagen. In Essen und im Dortmunder Westen gab es zuletzt tätliche Angriffe auf Krankenhauspersonal. Wir haben bei den beiden Kliniken in Castrop-Rauxel nachgefragt, wie die Situation hier vor Ort ist. Sowohl Rochus als auch EVK bestätigen, der Respekt gegenüber dem Personal lässt nach. CDU nominiert Bürgermeisterkandidaten. Rund ein Jahr vor der Bürgermeisterwahl hat die CDU als erste Partei ihren Kandidaten benannt. Thomas Thiel, Leiter des Ordnungsamts, möchte Bürgermeister werden. Dafür erhält er auch die Unterstützung der FDP, die keinen eigenen Kandidaten stellen wird, aber im gleichen Zuge Nils Bettinger als Spitzenkandidaten für die Ratswahl ausgewählt hat. Dr. Ottilie Scholz ist tot. Die ehemalige Stadtdirektorin von Castrop-Rauxel ist am 15. Oktober verstorben. Zwischen 1989 und 1999 war sie Beigeordnete und Stadtdirektorin in der Europastadt. Später wurde sie in Bochum sogar noch Oberbürgermeisterin. Die Woche begann für uns mit einem Knall, beziehungsweise eigentlich begann sie mit einem Feuer am Montag. In der Wartburgstraße hat's gebrannt. Wir sind hingefahren für eine Live. Ich war nicht alleine, bei mir war unser neuer Kollege Teve Schäfer.
Hallo.
Teve, nimm uns vielleicht einfach mal mit. Wir sind hingefahren. Wie sah es aus? Der Verkehr war ja schon am Stocken.
Ja, wir kriegen das ja immer ziemlich schnell mit, wenn es irgendwo brennt, und haben dann Bescheid bekommen, sind sofort los. Bis wir da waren, hat es aber eine Weile gedauert, weil der Verkehr stockte, die Wartburgstraße war gesperrt und wir sahen von Weitem schon eine riesen Rauchsäule von dunklem Qualm. Und da haben wir schon gewusst, oh, das sieht nicht gut aus.
Und wir haben ja zunächst sogar angenommen, dass das Berufskolleg ist, was brennt, weil so war es auch der Feuerwehr gemeldet. Vor Ort stellte sich das dann aber ein bisschen anders raus. Es war ja ein Wohngebäude. Es war super viel Feuerwehr da. Ich war im Livestream, hab mit Leuten gequatscht. Du konntest dich vielleicht ein bisschen besser umschauen. Was hast du so wahrgenommen?
Ja, auf dem Weg zu unserer Aufnahmestelle wurden wir ja schon von der Polizei kurz gestoppt und die sagten, bitte auf dieser Seite der Straße bleiben, weil auf der anderen Seite kommen Gegenstände runtergefallen. Da sahen wir dann, oben aus dem Dachstuhl kam Rauch raus und lauter Feuerwehrleute, Polizei, die Anwohner wurden schon rausgebracht aus dem Gebäude offensichtlich. Die standen hinter den Absperrungen in einiger Entfernung und haben sich das dann aus der Ferne angeguckt.
Wir haben dann ja auch relativ schnell mit Heiner Holtkotte sprechen können von der Feuerwehr. Der hat uns dann ein bisschen aufgeklärt. Er sagte, dass in dem Gebäude 20 Menschen gemeldet sind. 13 Menschen waren vor Ort, wurden schnell in Sicherheit gebracht. Bei einer Person hieß es zunächst, dass die verletzt war. Dann stellte sich allerdings später heraus, dass die auch vorher schon nur eingeschränkt gehen konnte. Die hat die Feuerwehr dann auch versorgt. Und es waren tatsächlich alle Feuerwehrzüge aus Castrop-Rauxel im Einsatz. Einer hat quasi sichergestellt, dass, falls noch irgendwas Zweites passiert wäre, dass die dann auch zugreifen können. Aber als wir kamen, das Feuer war schon gelöscht, es war eingedämmt, es waren keine Flammen mehr da. Zwei Leiterwagen waren im Einsatz, haben von zwei Seiten aus gelöscht. Wir haben auch eine Drohne gesehen, die irgendwie geflogen ist. Wir haben auch später noch ein Bild gesehen, wo man diesen Dachstuhl dann von oben sehen konnte. Der war wirklich total ausgebrannt.
Während ich die Kamera gehalten habe und dich im Livestream gefilmt habe, hast du ja sogar noch den Vermieter des Hauses zu fassen gekriegt. Was hat der denn eigentlich nochmal gesagt?
Genau, der hat sehr offen mit uns gesprochen. Der kam direkt aus Bochum. Dort lebt er wohl. Als er informiert wurde, ist er direkt rübergefahren nach Castrop. Hat schon währenddessen telefoniert. Er wusste also, dass es quasi keine Personen groß zu Schaden gekommen sind. Das, sagte er, war erstmal das, was ihn beruhigt hat. Deswegen war er jetzt auch nicht aufgelöst. Natürlich, er war jetzt auch nicht begeistert, dass da seine große Immobilie in Flammen stand. Hat aber schon wieder positiv nach vorne geblickt.
Was will er jetzt machen mit seinem abgebrannten Haus?
Er sagt, das wird auf jeden Fall wieder aufgebaut. Was man vielleicht sagen kann, da haben wir jetzt gerade noch gar nicht drüber gesprochen, die Brandursache steht schon fest. Es wurden Bauarbeiten an diesem Haus durchgeführt. Man konnte auch sehen, wir standen ja davor, das ganze Haus war ja eingerüstet. Eingerüstet, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und oben am Dachgeschoss wurde gebaut. Da sollen Schweißerarbeiten durchgeführt worden sein. Das hat uns der Vermieter auch direkt erzählt. Die waren eigentlich schon fast vorüber. Es wäre der letzte Tag gewesen am Montag, bevor dann die Bauarbeiten am Dienstag beendet gewesen wären. Ein Stockwerk tiefer wäre am Folgetag sogar noch eine Person eingezogen. Die hat definitiv Glück im Unglück gehabt, denn ja, gerade die eine Etage unterm Dachgeschoss ist super ausgebrannt. Auch alle anderen Etagen sind gerade unbewohnbar, wie die Feuerwehr und die Polizei dann am nächsten Tag mithalten.
Bei Dachstuhlbränden ist es ja öfter so, dass oben dann gelöscht wird und das Löschwasser dann aber seinen Weg durchs Gebäude findet, durch die Decken und andere Etagen dann auch davon betroffen sind, sodass man die dann auch nicht mehr gebrauchen kann. Soweit wir wissen, darf im Moment auch niemand in das Gebäude rein, können ihre Sachen nicht rausholen und müssen dann woanders unterkommen. 20 Leute waren ja in dem Gebäude gemeldet.
Und mit einigen davon hattest du ja sogar schon Kontakt jetzt.
Richtig, wir sind auf Facebook und Social Media darauf aufmerksam geworden, dass da Leute nach Hilfe suchen. Also jemand sagte, hier, ich und meine Familie haben unsere Wohnung verloren und wir brauchen erstmal eine Wohnung und dann aber auch natürlich Klamotten und alles, was in der Wohnung dann irgendwie geblieben ist, weil man da einfach schnell raus musste. Dann haben sich, also es gab da mehrere, die nach Spenden gefragt haben und die haben sich dann irgendwann zusammengeschlossen, haben jetzt auch Unterstützung durch Sportvereine bekommen. Das sind in erster Linie Arminia Ickern, Viktoria Habinghorst und der Kleingärtnerverein Ickern Ost. Die machen jetzt gerade eine Spendenaktion. Man kann Spenden vorbeibringen im Vereinsheim von Arminia Ickern. Montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr wird da gesammelt. Man kann eigentlich alles Mögliche vorbeibringen. Also von Gegenständen zu Klamotten in erster Linie für Kinder, Frauen, Männer. Also alles, was irgendwie übrig ist, kann man da vorbeibringen. Und die Solidarität scheint auch sehr, sehr groß zu sein. Zumindest sieht das bei Facebook so aus. Da hat auch jemand irgendwie seinen Schrank angeboten, den er über hat, der jetzt irgendwie raus muss sowieso. Und die Leute haben sich da schon ganz gut vernetzt. Ich habe jetzt sogar schon einen Termin am Vereinsheim bei Arminia Ickern, will mir das dann mal vor Ort angucken. Da wird dann in den nächsten Tagen auch irgendwann ein Text zu erscheinen. Und fragt dann auch mal nach, wie das in den Wohnungen jetzt aussieht, wie die Situation für die Betroffenen ist und inwiefern sie auch schon Hilfe bekommen haben.
Häufig ist es ja so bei Spendenaktionen, dass nur bestimmte Sachen gespendet werden sollen. Jetzt ist es natürlich so, klar, wenn die ganze Wohnung unter Wasser steht, braucht man, oder einfach nicht bewohnbar ist gerade, braucht man so ziemlich alles. Vielleicht auch ein bisschen Geld. Es wird nämlich auch was versteigert, habe ich gehört.
Genau, es gibt irgendwie ein Spendenkonto, wo man auch drauf spenden kann. Und es wird ein Trikot versteigert vom Kollegen Kevin Großkreuz, ein signiertes Exemplar. Bei so einer Tombola-Aktion, die auch von einem der Vereine auf jeden Fall ausgerichtet wird. Wer da Interesse hat, sollte da auch am Ball bleiben.
Ja, Kevin Großkreuz, Dortmund, ich weiß nicht, Legende kann man vielleicht sogar sagen.
Auf jeden Fall, Weltmeister.
Weltmeister, genau. Und mittlerweile halt in Diensten vom SV Wacker Oberkastrop. Da haben wir vor 2 Wochen hier im Podcast drüber gesprochen. Er ist nicht nur Spieler, sondern mittlerweile auch spielender Co-Trainer bei Wacker. Damit haben wir es, glaube ich, zum Brand ganz gut abgearbeitet. Ich denke mal, wir halten Sie da weiter auf dem Laufenden. Da kommt bestimmt noch was.
Auf jeden Fall schreibe ich über die Spendenaktion und schaue mir das mal an, was da alles schon zusammengekommen ist. Und kann auch noch mal schreiben, was die Leute vielleicht noch brauchen.
Sehr gut. Dann verlinken wir die entsprechenden Texte und danke, Teve.
Gerne. Bis dann, Luca.
Bis dann. Nach dem großen Brand an der Wartburgstraße kommen wir jetzt zum zweiten Aufreger der Woche. Bei mir ist jetzt Fabian Hollenhorst.
Hi Luca, grüß dich.
Es ist nicht ganz so schlimm. Du hast im Kommentar geschrieben, auf einem Schulausflug, denn darum geht's, können Schüler sich verletzen, sie können ausbüchsen, nicht wieder mit nach Hause kommen. So schlimm war es aber nicht, was dem EBG passiert ist oder was sie gemacht haben. Worum geht's?
Genau, um es kurz anzureißen, viele von euch werden den Text gelesen haben. Es war ein ganz normaler Schulausflug vor den Herbstferien. Das EBG, eine Schulklasse vom EBG, wollte in den Moviepark fahren. Das haben sie auch gemacht. Es ist alles gut gegangen, keine Verletzten, keine Verschollenen. Auf dem Rückweg wurden sie kontrolliert, soweit so normal. Das ist auch gut so, dass das der Fall ist. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Die Lehrerin, die mit dort war, hat Karten gekauft vorher, sie hat aber vergessen, diese zu entwerten. 27 Schüler waren mit und ebenso viele Karten wurden fast gekauft, weil da wenige jetzt ein Schokoticket hatten oder sonst was. Und die Karten waren nicht entwertet, das heißt, sie waren gekauft, sie hat auch bezahlt dafür, aber sie hat die nicht abgestempelt. Ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt, mittlerweile macht man es selten, viele haben Deutschland-Ticket, viele machen das auch online, aber es gibt noch diese ganz normalen Vierer-Tickets oder auch Tagestickets, ich weiß nicht, was sie da gebucht hat, vielleicht auch Gruppentickets, die man halt entwerten muss. Das hat sie nicht getan und der Kontrolleur bat dann darum, entweder 360 knapp, also man kann jetzt sagen 361, auf jeden Fall einen Betrag, um diese 360 Euro zu bezahlen, oder sie müsste halt am nächsten Bahnhof aussteigen und die Dinger zu entwerten. Denn Schwarzfahren, das ist es dann im Endeffekt, wenn man so ein Ticket nicht entwertet hat, ist teuer. Das wird dann 60 Euro pro Person kosten. Das, wenn man das hochrechnet, sind das ganz schön viele, viele Euros, die man bezahlen muss, wenn man so eine Lehrerin am EBG ist. Und das wollte sie ja auch nicht. Dementsprechend sind sie auf dem Rückweg am Bahnhof Bur Süd ausgestiegen und wollten ihre Tickets dort entwerten, dann wieder schnell rein in den Zug. Problem, dort ist eine große Baustelle und kein Ticketentwerter. Heißt also, sie standen auf dem Bahngleis, sie haben dann dem Kontrolleur anscheinend auch noch einen fragenden Blick zugeworfen, der dann nur meinte, ja, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht helfen, und dann ist der Zug weitergefahren. Das heißt, diese Klasse komplett war auf dem Bahngleis gestrandet, und das ist natürlich ein Riesenaufreger, ne? Also ich habe es jetzt in ganz kurzer Schnelle nacherzählt, aber man muss sich mal vorstellen, da ist halt eine ganze Klasse gestrandet. Und ich finde, und da möchte ich ja dann jetzt nochmal plädieren, da muss halt Fingerspitzengefühl an den Mann gebracht werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Luca, du bist regelmäßiger Bahnfahrer, aber wir haben ja nicht den Punkt, dass vielleicht eine Gruppe von Jugendlichen sagt, ach, wir haben ja ganz vergessen, hier unsere Tickets zu entwerten, und beim nächsten Mal wollen sie die dann wieder nutzen. Haben wir auch mal früher gemacht, ist nicht gut, ne, weil das ist dann Schaden für die Bahn, aber so ist das ja hier nicht, oder liege ich da falsch?
Ich bin ganz bei dir, also du sagtest, ich fahre regelmäßig Bahn eigentlich fast jeden Tag. Und ich sehe auch, nicht jeden Tag, aber immer mal wieder Menschen, die kein Ticket haben. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der rausgeworfen wurde. Ich habe Leute gesehen, die rausgeworfen wurden, weil sie sich nicht benommen haben oder so, aber weil jemand kein Ticket hatte, da ist die Bahn eigentlich immer nachsichtig. Deswegen wundert mich das jetzt auch so, dass hier dieser eine Kontrolleur so darauf beharrt hat, wirklich eine Schulklasse rauszuwerfen. Wirklich junge Menschen, die ein Ticket hatten, die haben es halt nicht entwertet. Aber ich glaube nicht, dass man einer Lehrerin mit 27 Kindern vorwerfen kann, dass man, wie ihr das vielleicht früher gemacht habt, dieses Ticket sich irgendwie aufspart, um dann nächste Woche nochmal in den Moviepark damit zu fahren. Deswegen, genau, Fingerspitzengefühl ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Das war auch was bei uns in den Kommentaren dann immer wieder fiel. Die hast du dir angeguckt.
Genau. Also viele konnten das natürlich verstehen, was wir auch gesagt haben, dass das gar nicht geht von der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn ist ein Milliardenkonzern, die wird jetzt an diesen 360 Euro nicht sterben, und sie hat sie ja eingenommen. Also ne, die Tickets wurden ja gekauft, es ist ja nicht so, dass hier kein Fahrpreis bezahlt wurde. Es gab aber auch die andere Seite, die gesagt hat, ja, da sind sie doch selber schuld. Und wo soll man denn da Fingerspitzengefühl anbringen? Der Kontrolleur hat ja alles richtig gemacht. Ja, der hat alles richtig gemacht. Vielleicht ist er an dem Tag auch mit dem falschen Fuß aufgestanden. Die Bahn, die Pressestelle der Bahn, deckt das aber auch noch. Die sagt, alles richtig gelaufen, der hat komplett richtig gehandelt. Und das sehe ich halt nicht so. Die Bahn entschuldigt sich für alles. Wir Pendler, wir müssen für alles immer Rücksicht, Nachsicht haben und werden um Entschuldigung gebeten. Und da ist es angebracht, dass die Bahn sich hinstellt und sagt, das ist wirklich nicht gut gelaufen. Weil man muss ja auch mal die Leute so ein bisschen unterscheiden können, ne? Wenn du und ich jetzt kein Ticket haben, dann kriegen wir da unsere 60 Euro und sollen dann zur Geschäftsstelle gehen und unser Ticket nachreichen. Alles gut, wir werden dafür nicht rausgeschmissen. So. Die wurden jetzt auch nicht direkt rausgeschmissen, sie sollten halt draußen ihr Ticket entwerten, aber dann ist die Bahn halt auch einfach wieder weggefahren. So. Also es ist schon ein wirkliches Kuriosum. Und da dann zu sagen, nö, die Deutsche Bahn hat doch alles richtig gemacht und die Lehrerin wollte doch die Bahn abzocken, natürlich ganz, ganz unbewusst. Das ist, finde ich, schon ganz schön frech. Und das sieht aber, das zeigt dann aber auch mal, wo wir Social Media mäßig in den Kommentaren gelandet sind. Jeder darf seine eigene Meinung haben zu dem Thema. Aber da wirklich zu unterstellen, und das ist es nun mal auch, zu unterstellen, dass da jemand die Deutsche Bahn abzocken wollte, finde ich schon sehr krass, weil so ein Schulausflug ist nicht einfach. Ich weiß nicht, wer schon mal mit 30 Kindern unterwegs war. Da gibt es so viele andere Themen, als Tickets zu entwerten. Hat sie nicht gemacht, aber sie sollte dafür nicht bestraft werden.
Bin ich ganz bei dir. Danke, Fabian.
Sehr gut, Luca. Danke, ciao.
Als dritter Gast ist heute Lars Biermann bei mir aus dem Kassel-Roxer Sport.
Hi.
Lars, du hast uns eine Trainerentlassung mitgebracht. Ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches.
Ja, nichts Ungewöhnliches, könnte man so sagen, aber es war dann gestern Morgen, als es so ein bisschen ans Licht kam, doch ungewöhnlich, weil die Spielvereinigung Schwerin hat ihren Trainer entlassen und eigentlich sind sie gerade Tabellenführer, also eher ja dann doch eine ungewöhnliche Trainerentlassung, weil eigentlich ist das ja so der letzte Notnagel, um irgendwie noch das Ruder rumzureißen, wenn es gerade eigentlich nicht so gut läuft. Aber bei den Schwerinern läuft es eigentlich ganz gut.
Das heißt, es gibt keine sportlichen Gründe, nehme ich mal an. Oder ist man mit dem Erstplatz unzufrieden?
Nee, mit dem Erstplatz ist man nicht unzufrieden, genau. Es gibt keine sportlichen Gründe. Das hat auch der sportliche Leiter Thomas Faust uns gegenüber so bestätigt, dass das eher persönliche Gründe hatte. Fehlende Kommunikation war das, was er sagte. So ganz wissen wir nicht, woran es jetzt lag. Es gibt zwei Versionen. Dennis Haseke, der Trainer, der entlassen wurde erstmal, befindet sich aktuell im Urlaub. Und das könnte, zumindest vermutet er das, so ein bisschen der Knackpunkt gewesen sein, dass er für diesen Urlaub jetzt freigestellt wurde. Er sagt, er hätte diesen Urlaub angemeldet. Thomas Faust widerspricht, sagt, nee, wusste ich nicht, war nicht angemeldet. Ja, also zwei Versionen, aber so, noch wissen wir nicht so ganz, was die Wahrheit ist.
Ich glaube, wir bleiben erstmal weiter dran, denke ich mal. Ihr sprecht da ja, ihr seid in Gesprächen. Wie geht's denn weiter?
Genau, übernommen hat Timo Muth, der aktuelle Co-Trainer von Dennis Haseke, den kenne ich auch schon ganz lange, war mal mein Trainer in der Jugend und übernimmt jetzt das allererste Mal eine Seniorenmannschaft als Cheftrainer. Hat das schon ein paar Mal gemacht, als Haseke schon im Sommer im Urlaub war. Da hat er zum Beispiel den Croden Green IT Cup gewonnen, ein relativ gutes Vorbereitungsturnier in Dortmund hat er geholt. 2023 ist er als Cheftrainer interimsweise quasi, als Haseke wieder im Urlaub war, Feldstadtmeister geworden. Also so ein bisschen was hat er schon gemacht, aber erste Seniorenstation jetzt rückt vom Co-Trainerposten auf.
Alles klar, dann ich denke mal, wir wünschen dem neuen Trainer viel Glück und bei allem anderen bleibt ihr dran.
Genau.
Danke, Lars. Gerne. Kommen wir jetzt zu unseren Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Ich habe mal wieder drei Events für euch rausgesucht. Am Freitagabend, für mich also schon heute, feiert das Restaurant Feierabend am Hallenbad, das, wie der Name schon verrät, im Hallenbad am Stadtmittelpunkt liegt, seine Eröffnung. Betrieben wird es von Elmar Böck, der auch schon das Brauhaus Rüttershof führt. Zum Start gibt es ein Begrüßungsgetränk und Snacks, vor allem aber die ganz normale Karte. Los ging er schon um 16 Uhr. Auch den Rest des Wochenendes ist das Feierabend geöffnet. Auf dem Marktplatz wird am Samstag und Sonntag wieder viel los sein. Es ist Mittelaltermarkt. Und verkaufsoffener Sonntag. Es gibt Schaukämpfe, Feuershows, Live-Musik, mittelalterliche Stände und vieles mehr. Wer auf mittelalterliche Kleidung steht, bekommt endlich mal eine Chance, sie auszuführen. Beginn ist am Samstag um 11 Uhr. Um 22 Uhr heißt es, das Volk möge sich trollen. Sonntag geht der Mittelaltermarkt von 11 bis 19 Uhr. Auch auf dem Globus-Parkplatz ist am Sonntag Markt, Trödelmarkt. Dann heißt es wieder Stöbern, Feilschen, schönes Kaufen. Eintrittskosten gibt es nicht. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr. Zum Schluss habe ich noch einen Lesetipp für euch. Mein Kollege Teve Schäfer wollte eigentlich nur ein Haus fotografieren, das bald zwangsversteigert wird. Doch vor Ort traf er Gabriele Buttger. Sie wohnt nebenan und war lange mit dem ehemaligen Hauseigentümer befreundet. Doch irgendwann verschwand er plötzlich. Später verstarb er im Pflegeheim. Eine tragische Geschichte, die Teve für euch aufgeschrieben hat. Den Link zum Artikel über Gabriele Buttger und ihren verlorenen Freund findet ihr in den Shownotes. Alle anderen natürlich auch. Anders als dieser Podcast sind die meisten Artikel allerdings hinter der Paywall. Das heißt, ihr braucht ein Ehren-Plus-Abo, um sie lesen zu können. Aktuell gibt es unser E-Paper für 4 Wochen kostenfrei zum Testen. An alle von euch, die schon Abonnenten sind und den Podcast hören, Dankeschön. Damit unterstützt ihr unsere tägliche Arbeit hier in Kastrop-Rauxel. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Oder empfehlt uns einfach ganz oldschool euren Freunden weiter, die vielleicht auch einmal in der Woche mit News zum Hören aus Castrop-Rauxel versorgt werden sollten. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche. Glück auf!